Herzlich willkommen beim Podcast der Westdeutschen Zeitung über die FABU-Preisträger. Wir stellen euch junge Menschen vor, die an der Bergischen Universität ihre Abschluss- und Doktorarbeiten geschrieben haben und dafür nun von der FABU ausgezeichnet wurden. Die FABU ist der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität und zeichnet regelmäßig Absolventen aus. Sie ist ein Netzwerk für Studenten, Alumni, Mitglieder und Partner der Universität. Die Preisträger geben uns hier im Podcast Einblicke in das, was sie eigentlich gemacht haben, also woran sie geforscht haben und wie sie eigentlich zu ihrem Fachgebiet gekommen sind. Mein Name ist Alexandra Dolinski, ich bin Redakteurin bei der Westdeutschen Zeitung. Meine Gäste sind heute Theresa Brühl, Pauline Kilmer und Verena Piepenstock, die sich mit genderbezogenen Ungleichheiten im Mathematikunterricht befasst haben und dafür mit dem Sonderpreis ausgezeichnet wurden. Bevor wir aber jetzt über das Thema reden, wollt ihr euch vielleicht einmal selbst vorstellen. Pauline.
Ja, mein Name ist Pauline Kilmer. Ich komme tatsächlich hier aus Wuppertal, bin hier in Wuppertal geboren und dann im Laufe meiner Kindheit nach Neuss gezogen und habe mich eigentlich schon relativ schnell nach dem Abitur dazu entschieden, Grundschullehramt zu studieren. Und da war für mich klar, dass ich auf jeden Fall nach Wuppertal gehen möchte und habe dann in Wuppertal angefangen zu studieren. Und ja, dann kam ich in den Master irgendwann nach einem Bachelorabschluss und habe da die anderen beiden Mädels hier kennengelernt. Und wir haben viel zusammen belegt, viele Kurse zusammen belegt und uns dann auch dazu entschieden, unsere Masterarbeiten zusammen zu schreiben. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich im Referendariat in Neuss an einer Grundschule und bin auch total glücklich da und freue mich endlich an der Schule arbeiten zu können nach einem doch sehr langen Studium.
Ja, danke erstmal dafür. Ich bin gespannt, was du gleich zu erzählen hast, auch wie so das Ref aussieht, da bin ich auch gespannt. Genau, Verena.
Ja, ich schließe mich direkt an. Ich bin Verena Piepenstock. Ich habe mit Pauline und Theresa den Master gemeinsam an der Uni Wuppertal gemacht. Vorher habe ich meinen Bachelor an der Uni Paderborn gemacht. Ich komme aus Hahn und bin mittlerweile auch im Referendariat in Dormagen. Bin soweit auch ganz zufrieden und freue mich auch nach dem Studium endlich ein bisschen Praxisbezug zu haben.
Ja, und Theresa, die dritte im Bunde.
Genau, ja, ich bin Theresa Brühl. Ich komme aus Düsseldorf, auch gebürtig. Ich habe meinen Bachelor in Münster gemacht, habe lange mit mir gerungen, ob ich dieses Studium auf mich nehmen möchte. Tatsächlich wegen Mathe. Und ja, nach dem Bachelor in Münster bin ich dann zurück nach Hause, nach Düsseldorf gezogen und habe den Master in Wuppertal angefangen. Und habe dann eben die beiden Mädels kennengelernt, einige Kurse zusammenbelegt und dann die Masterarbeit zusammengeschrieben. Und ja, bin jetzt auch im Ref in Neuss, also sind wir alle zusammen. Und ja, es ist anstrengend und auch herausfordernd, aber trotzdem auch einfach schön, den Praxisbezug jetzt mal zu haben, weil das Studium doch auch echt sehr lang und auch theoretisch war.
Wann habt ihr angefangen? Ging das jetzt im November los oder seid ihr schon länger dabei?
Im Mai.
Mhm. Okay, das heißt, und dann anderthalb Jahre, ne, soweit ich
ganz
weiß.
Ganz genau. Ja. Im September machen wir dann die Prüfung nächstes Jahr.
Dann habt ihr jetzt ein halbes Jahr schon rum und du sagtest gerade, es ist anstrengend. Was ich so mitbekomme von Freunden, die auch im Referendariat sind, da ist mal viel zu tun. Wie sieht das so bei euch aus?
Ja, es ist viel zu tun, absolut. Ja, man hat die Unterrichtsbesuche, die eben gut vorbereitet werden müssen, wo man lange Entwürfe schreiben muss, die dann auch wieder sehr theoretisch sind. Und ja, der Unterricht muss super vorbereitet werden und die Besuche sind dann doch sehr realitätsfern manchmal. Aber ja, das wollen die Leute vom ZFSL halt so sehen. Und
genau, dementsprechend ist das Zentrum
für Lehrerbildung, schulpraktische Lehrerbildung, mhm. Genau.
Also das übergeordnete Organ quasi, was dann die Lehrerbildung kontrolliert.
Ja, ganz genau, okay. Die uns weiter ausbilden.
Mhm. Jetzt hattest du es gerade eben schon gesagt, Theresa, du hattest überlegt, so mache ich das überhaupt wegen Mathe? Wie ist das in der Grundschulausbildung? Ist Mathe da quasi Pflicht?
Ja, leider.
Ja, genau. Genau, Verena, erzähl mir gerne mehr, warum leider?
Ja, man studiert auf jeden Fall Deutsch und Mathe. Zwangsläufig muss man und das Drittfach darf man sich auswählen. Pauline und ich machen Englisch, Theresa macht Sport. Und ich glaube, ich spreche für uns alle drei, wenn wir ja sagen, dass es wirklich anstrengend war. Sehr ja, wissenschaftlich, sehr theoretisch, wenig Praxis und viel Rechnen, viele Formeln, auch Dinge, die man meiner Meinung nach nicht im Grundschulbereich braucht.
Wenn man sich mal so an die eigene Grundschulzeit zurückerinnert, dann war das dann auch mit den Hustenbonbons, die aufgeteilt wurden, wenn die Eltern dann einem erklärt haben, wie man dann addiert und subtrahiert. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das erstmal sehr, sehr weit weg ist von dem, was man am Ende tut.
Total.
Ja. Ja. Ihr habt ja jetzt eure Masterarbeiten zu dem Thema geschrieben, genderbezogene Ungleichheiten im Mathematikunterricht. Bevor wir jetzt so auf die einzelnen Punkte eingehen, warum habt ihr dieses Thema gewählt und beziehungsweise was verbirgt sich dahinter überhaupt?
Also es ist tatsächlich bei mir so gewesen, dass ich eigentlich immer eine gute Mathematikschülerin war, auch mit meinem Vater beispielsweise ganz, ganz viel zu Hause gerechnet habe und mir das aber nie so richtig von Lehrern zugetraut wurde. Also mir wurde dann durchaus auch mal vorgeworfen oder ich wurde beschuldigt, dass ich gespickt hätte, weil ich eben eine sehr gute Mathearbeit geschrieben habe und man das mir einfach nicht zugetraut hat. Und
das ist ja total gemein.
Total, auf jeden Fall. Man fühlt sich dann auch irgendwie total doof und fragt sich, warum, also warum man nur, weil man jetzt ein Mädchen vielleicht ist, nicht gut in Mathe sein kann. Das war nicht schön und das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum mich dieses Thema besonders interessiert hat.
Also diese Ungleichheit zwischen Jungen und Mädchen dann
ja,
vor allem.
Ja.
Okay. Das ist also erstaunlich, dass du das so erlebt hast auf jeden Fall.
Mhm. Und ich glaube, dass das in vielen Köpfen immer noch so ist. Also nicht nur bei Lehrern, auch bei Eltern, in der Gesellschaft allgemein, dass Mädchen abgestempelt werden, die können keine Mathematik und das ist eher ein Jungenfach. Und ja, das zeigen uns ganz, ganz viele Studien, dass das eigentlich nicht der Fall ist und dass da eher der Unterricht irgendwie mit zusammenhängen muss.
Und habt ihr, Verena, Theresa, habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Okay, du nickst schon, Verena.
Ja, absolut. Also ich erinnere mich ganz gerne an eine Situation in der Oberstufe zurück. Ich habe blonde Haare. Zu dem Zeitpunkt kam ich auf die Idee, mir die Haare braun zu färben. Und ich kam dran und mein Lehrer sagte, färb dir deine Haare lieber wieder blond, dann sieht man dir deine Dummheit direkt an.
Nein!
Das ist so meine Lieblingsanekdote aus der Schulzeit.
Oha.
Genau, das war ganz sympathisch. Und da habe ich auch gedacht, ja, danke. War auch im Matheunterricht. Aber jetzt auch aus Lehrerperspektive kann man auch sagen, dass einfach viele Kinder noch diese Gender-Stereotype selbst im Kopf haben. Also dass Mädchen auch selber sagen, ich kann Mathe nicht so gut, die Mama konnte das auch nicht. Ich rechne zu Hause nur mit dem Papa und die Mama ist für Deutsch zuständig.
Ah, okay, also auch so diese Stereotype, dass Frauen dann vielleicht eher sprachbegabter sind. Okay, ja. Aber das ist aber echt ein krasser Fall, dass der Lehrer das gesagt hat. Boah, Wahnsinn.
Ja,
okay. Und ich hoffe, bei dir waren die Erfahrungen jetzt nicht so krass, Theresa.
Also ich erinnere mich schon daran, dass ich in Mathe immer mal wieder Schwierigkeiten hatte, also im Gegensatz zu euch dann wahrscheinlich. Das hat mich ja auch lange irgendwie so davon abgehalten, das Grundschullehramtsstudium aufzunehmen. Diesbezüglich habe ich jetzt keine persönlichen Erfahrungen gemacht, aber mich interessiert es einfach total. Also generell das Thema Diversität und eben auch Gender haben wir viele Master dazu gemacht. Ich auch in Sport und dann eben auch zusammen in Mathe schon im Praxissemester. Und da stellte sich für uns einfach als ein total interessantes Thema heraus, weil es so viel hergab und weil man das Gefühl hatte, vieles, was in der Theorie steht, das findet sich dann, also man möchte die Ursache dafür einfach finden. Man möchte wissen, warum sind die Ergebnisse denn so? Warum schneiden Mädchen schlechter in Mathematik ab? Also woran liegt das? Und das fand ich einfach total, oder fanden wir total spannend, da mal so hinter die Kulissen zu gucken.
Mhm. Ja, vor allem auch, weil es eben ja auch Studienergebnisse dazu gibt, dass die Leistungen von Mädchen, wie du gerade gesagt hast, Theresa, in den Studien später, am Ende der Grundschulzeit, in den TIMSS-Studien, im IQB-Bildungsbericht, dass Mädchen überall in Mathe schlechter abschneiden. Aber es auf der anderen Seite Studien gibt von Jakob Kelz beispielsweise, der eben gezeigt hat, dass Mädchen in den Vorläuferfähigkeiten, das heißt in den Fähigkeiten, bevor sie eingeschult werden im mathematischen Bereich, eigentlich eher besser sind als Jungen. In vielen Dingen gleich auf, aber eben in kleinen Teilen sogar besser sind als Jungen. Und wir haben uns dann gefragt, woran liegt das, dass es dann 3 Jahre später, 4 Jahre später umgedreht ist, dass Jungen auf einmal besser sind als Mädchen.
Und da hattet ihr jetzt auch alle 3 verschiedene Schwerpunkte. Ich habe mal vorher so ein bisschen mir durchgelesen, was ihr so gemacht habt. Verena, du hattest dich jetzt vor allem mit Feedback befasst, also Feedback, das die Lehrer den Schülern geben.
Mhm.
Was mich interessiert erstmal, wie habt ihr jetzt geforscht? Also ihr seid in die Schule gegangen, soweit ich weiß, und vor allem, um jetzt vielleicht erstmal bei dem Feedback zu bleiben, was hast du da herausgefunden?
Mhm. Ich habe das Feedback beobachtet, weil Leistungsbeurteilung in der Schule einfach ein Riesending ist und wir kennen das ja alle, man wird gelobt, man wird getadelt und das Wichtigste, was ich quasi herausgefunden habe, war die Aufmerksamkeitszuwendung der Lehrkräfte. Ist unterschiedlich. Das heißt, Jungen erhalten im Mathematikunterricht deutlich mehr Aufmerksamkeit als Mädchen. Sie werden zum Beispiel häufiger aufgerufen und erhalten auch mehr Lob oder Ermahnungen, vor allen Dingen in Form von Disziplintadeln. Wenn man sich mal anschaut, wie Lehrkräfte Jungen und Mädchen auch generell behandeln, sie erhalten mehr Fragen. Jungen erhalten auch schwierigere Fragen inhaltlich als Mädchen. Das passt so ein bisschen zu unseren eigenen Erfahrungen, würde ich behaupten.
Die werden dann auch irgendwie häufiger auch unaufgefordert, also so also drangenommen, obwohl sie sich nicht melden?
Ja, richtig, das auch. Aber auch, ne, wenn sich gleich viele Mädchen und gleich viele Jungen melden, werden trotzdem häufiger Jungen drangenommen im Mathematikunterricht. Aber auch Jungen generell sind einfach dominanter. Also sie suchen mehr Kontakt zu den Lehrpersonen aus eigener Initiative. Und die Lehrkräfte, wie gerade schon gesagt, schenken ihre Aufmerksamkeit auch eben den Jungen häufiger von sich aus. Und wenn man das mal auf der inhaltlichen Ebene betrachtet, ist es schon so, dass die Mädchen häufiger Lob für ihre Arbeits- und Sozialform erhalten. Zum Beispiel, oh, du bist so fleißig, das hast du so ordentlich gemacht. Währenddessen Jungen eher für ihre intellektuelle und akademische Leistung bewertet werden. Also toll hast du gerechnet oder Mensch, prima kannst du subtrahieren. Das kriegen Mädchen leider sehr, sehr selten zu hören. Und das Problem an der Sache ist dann einfach, dass die Jungen bevorzugt werden. Dadurch, dass sie mehr Lob erhalten, haben sie quasi mehr die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie wieder zu der mathematischen Aktivität zurückkehren und eben wieder mehr Interesse dran zeigen und dadurch auch wieder bessere Leistungen erhalten können als Mädchen.
Also zu mathematischer Aktivität zurückkehren heißt jetzt, dass sie einfach auch lieber rechnen?
Ja, genau. Also mehr Freude zeigen, mehr Interesse zeigen. Ja. Und das ist beim Tadel genauso. Also die Jungen bekommen hauptsächlich Kritik für ihr schlechtes Sozialverhalten oder für mangelnde Anstrengung. Bei den Mädchen wiederum ist es dann Kritik für die intellektuelle Leistung. Das passt dann zu der Anekdote von vorhin mit dem, ja, nee, das kannst du einfach nicht, da bist du zu dumm für.
Ja.
Genau, das haben wir tatsächlich auch häufiger beobachtet. Nicht in dem Ausmaß, aber ja, eben der Unterschied von Lob und Tadel, qualitativ, inhaltlich, aber auch von der Häufigkeit her.
Und das beeinflusst dann am Ende quasi das, was du eben gesagt hattest, Pauline, dass die Schüler eigentlich so gleich oder die Mädchen eigentlich sogar besser veranlagt in den Unterricht reingehen und dann nach einigen Jahren dann dieses Gefälle irgendwo zeigen.
Das könnte sein. Also unsere Studie hat da eine Limitation insofern, als dass wir eben nur überprüft haben, wie tatsächlich der Prozess in der Schule ist, was also auslösen könnte, dass Mädchen nachher schlechter sind. Aber wir haben natürlich die Kinder nicht über 4 Jahre begleitet und können deswegen jetzt nicht genau sagen, ob das dann auch zu dem Ergebnis führt, aber wir vermuten es.
Wie lange genau wart ihr da in der Schule?
6 Wochen.
6 Wochen, okay. Das heißt, ihr habt dann im Unterricht mitgesessen und habt beobachtet. Hattet ihr dann so Beobachtungsbögen oder wie habt ihr das gemacht?
Wir haben offen beobachtet. Das bedeutet, wir haben einfach Protokolle geführt. Also wir haben alles mitgeschrieben, was im Unterricht passiert ist. Wir haben uns das aufgeteilt, wer was beobachtet, damit uns auch nichts durchgeht.
Das heißt, ihr habt zu dritt dann auch da drin gesessen?
Ja, genau. Okay. Wir haben zu dritt Unterricht beobachtet an 3 verschiedenen Schulen und haben wirklich versucht, wortwörtlich im Prinzip alles mitzuschreiben, was gesagt wurde, was die Kinder gesagt haben, was auch noch so drumherum passiert ist. Genau, und anschließend haben wir dann noch Interviews geführt mit den betroffenen Lehrkräften, die wir im Unterricht beobachtet haben und mit ausgewählten Schülern und Schülerinnen.
Okay. Was haben die Schüler da, also ich kann mir jetzt so vorstellen, was Lehrer gesagt haben, was haben die Lehrer gesagt, was haben die Schüler vielleicht auch gesagt?
Ja, wir hatten unterschiedliche Leitfäden dafür. Bei den Lehrkräften haben wir vorher schon mal so unsere Beobachtungsbögen ein bisschen studiert und geguckt, was möchten wir vielleicht noch weiterführend herausfinden, wohingehend wollen wir die Lehrkräfte noch mal so ein bisschen befragen. Und wir haben auf jeden Fall gefragt, die Lehrkräfte, was denen im Anfangsunterricht wichtig ist, weil wir haben ja den Anfangsunterricht beobachtet und konnten ja so auch ein bisschen unsere eigenen Schlüsse ziehen, worauf
die... Anfangsunterricht ist jetzt die Zeit in der ersten Klasse?
Genau, also wir haben direkt nach den Sommerferien, also die erste Woche noch nicht oder die erste halbe Woche noch nicht und dann direkt 6 Wochen nach den Sommerferien der ersten Klasse haben wir die Beobachtungen durchgeführt und das nennt sich dann halt Anfangsunterricht.
Okay.
Und genau da haben wir dann eben auch nochmal die Lehrkräfte gefragt, was ihnen im Anfangsunterricht wichtig ist und das nochmal so ein bisschen in Relation zu dem gesetzt, was wir halt auch beobachtet haben und auch generell Richtung Gender gefragt, wie die Lehrkräfte sich selbst einschätzen, ob sie das Gefühl haben, dass sie Jungen oder Mädchen bevorzugen. Das haben wir erst gegen Ende gefragt, weil wir tatsächlich die gesamte Zeit der Untersuchung nicht eröffnet haben, was unser Thema ist, weil das einfach die Untersuchung verzerrt hätte, also hätte genau, verzerren
die,
können.
Hätte dann die Lehrer beeinflussen können.
Genau, das hätte das Verhalten beeinflussen können. Deshalb haben wir einfach nur gesagt, dass wir eben zum Anfangsunterricht forschen und nicht, dass wir das Thema Gender haben, damit wir halt möglichst realitätsnahe Ergebnisse erzielen können.
Weil sonst hätte sich der Lehrer wahrscheinlich irgendwie auch unbewusst daran angepasst.
Genau, das kann halt sein. Ja.
Ja. Was haben die Schüler dann gesagt, wenn ihr die gefragt habt danach?
Ja, die Schüler, ich versuche mich gerade zu erinnern, was haben wir genau gefragt?
Es ging auch so ein bisschen darum, was ihnen Spaß macht im Mathematikunterricht, allgemein, wie sie gerne, mit wem sie gerne zusammenarbeiten im Unterricht, ob sie lieber alleine oder mit einem Partner zusammenarbeiten. Und da haben wir schon festgestellt, dass die meisten gerne mit einem Partner arbeiten, Mädchen sogar noch ein bisschen lieber mit einem Partner als Jungen, dass ihnen der Mathematikunterricht Spaß macht, wenn sie spielerisch lernen, wenn sie eben Spiele spielen. Genau, dass einige Kinder sich gewünscht haben, dass die Zahlen alle gemeinsam eingeführt werden. Es ist so klassisch in der Grundschule, dass man jeden Tag oder jede Woche eine Zahl behandelt und die dann Schreiben übt in Sand, in Knete, was auch immer. Und die Kinder haben sich aber eher gewünscht, dass das gemeinsam eingeführt wird, also die Zahlen von 1 bis 20 zusammen, um dann eben auch das ein bisschen spannender zu gestalten, als wenn man jeden Tag nur eine Zahl zu schreiben übt.
Und dieser Frontalunterricht dann wahrscheinlich auch eben nicht so spannend ist. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Überleitung. Du hattest dich ja, Pauline, mit Lernarrangements befasst. Was genau ist das? Ich glaube, das hat schon so ein bisschen diese Richtung mit Gruppenarbeiten, Partnerarbeit. Was steckt da genau hinter?
Ja, ganz genau. Also Lernarrangements bezeichnen das inhaltliche und das organisatorische Arrangement im Unterricht. Da zählt beispielsweise zu die Sozialform, also arbeiten die Kinder in Einzelarbeit, in Partnerarbeit oder Gruppenarbeit. Da zählt aber auch zu, ist der Unterricht inhaltlich geschlossen oder geöffnet? Was bedeutet eben, wie beispielsweise bei so einer Zahleinführung, dass ein Unterricht dann geschlossen ist, wenn die Zahlen einzeln eingeführt werden, weil die Kinder eben nach oben und unten wenig Möglichkeiten haben, was weiteres zu lernen. Und ein offener Unterricht wäre beispielsweise ein Unterricht, in dem die Zahlen gemeinschaftlich, ganzheitlich eingeführt werden von 1 bis 20, sodass die Kinder dann eben auch auf ihrem individuellen Leistungsstand arbeiten können und da auch ganz, ganz individuell gefördert werden können. Das sind jetzt erstmal so Lernarrangements.
Wie darf ich mir das jetzt nochmal vorstellen? Also so ein geschlossener Unterricht ist, ich betrachte jetzt nur eine Zahl, zum Beispiel die Zahl 5.
Mhm, beispielsweise.
Und lerne jetzt erstmal die Zahl zu schreiben.
Ja.
Und bei so einem offenen Unterricht wäre das, wie würde es da aussehen?
Ja, da würde man eben die Zahlen von 1 bis 20 alle gleichzeitig thematisieren. Also es wäre nicht jeden Tag eine Zahl dran, sondern wir lernen jetzt die Zahlen von 1 bis 20 kennen und lernen auch, okay, die Zahl 5, die kann man zerlegen in die Zahlen 3 und 2. Oder man kann dann eben auch schon, je nachdem, wie gut die Schüler damit schon umgehen können, kann man auch schon anfangen zu rechnen mit den Zahlen, dass das einfach ein bisschen offener gestaltet ist und nicht so ganz strikt, okay, wir machen jetzt heute die 5 und morgen die 6 und übermorgen die 7 und es ist mir total egal, wer jetzt gerade da mit überfordert ist oder wer auch völlig unterfordert ist.
Und also das heißt, diese Lernarrangements, die haben auch wieder Auswirkungen darauf, wie sich Jungen und Mädchen im Matheunterricht entwickeln. Was hast du da genau herausgefunden?
Also es gibt tatsächlich schon sehr lange Ergebnisse, dass unterschiedliche Lernarrangements Einfluss auf Jungen und Mädchen haben, dass manche Lernarrangements eben eher für Jungen oder eher für Mädchen geeignet sind. Dazu zählt beispielsweise die Partnerarbeit und die Gruppenarbeit, die eben vor allem Mädchen sich wünschen und die vor allem in denen vor allem Mädchen gut arbeiten können durch gute Sozialkompetenzen. Und da habe ich eben herausgefunden, dass der Unterricht in der Grundschule, im Anfangsunterricht, eher in lehrkraftzentrierten Methoden abläuft. Also der Lehrer steht vorne, es ist klassischer Frontalunterricht, wie alle ihn kennen. Es sind fragend entwickelnde Unterrichtsgespräche, in denen der Lehrer oder die Lehrerin eine Frage stellt, die Schüler antworten, der Lehrer oder die Lehrerin versucht, die Kinder dann in die Richtung zu drängen und gemeinsam eben was zu erarbeiten. Und das wird eben in fast allen Unterrichtsstunden, die wir beobachtet haben, so durchgeführt. Das hat aber zur Folge, dass Mädchen in solchen Gesprächen weniger kompetent wirken. Denn die Jungen können in solchen Gesprächen, das ist nachgewiesen durch eine Studie von Jungwirth, kompetenter erscheinen, können besser erraten, was die Lehrer oder die Lehrerin von ihnen hören wollen. Okay. Und Mädchen können das eben anscheinend nicht so gut.
Ja.
Und das wirkt sich dann natürlich darauf aus, wie die Lehrkräfte die Kinder wahrnehmen. Also wie Jungen beziehungsweise Mädchen in dem Fall dann von der Lehrkraft beurteilt werden auch.
Das heißt, Mädchen bräuchten dann vielleicht eher sowas wie eine Gruppenarbeit, dass sie dann in einem Team zu einer Lösung kommen?
Ganz genau. Also allgemein kooperative Sozialformen, die einfach auch dem Kooperationsbedürfnis dann entsprechen und in dem sich die Mädchen austauschen können. Denn das ist auch etwas, das die Mädchen sich wünschen. Sie wünschen sich Haltegriffe im Unterricht. Wir haben ein größeres Sicherheitsbedürfnis, dass man sich eben über Ergebnisse austauschen kann, bevor man sie vorstellt, dass man mit anderen zusammenarbeiten kann und eben nicht so ein großer öffentlicher Druck herrscht, wie das im Unterricht, den wir beobachtet haben, der Fall war, dass man eben vor der Klasse, man kennt, glaube ich, alle kennen dieses Gefühl, dass man vor der Klasse etwas vorstellen muss und aber Angst hat, bewertet zu werden von der Lehrkraft oder von den Mitschülerinnen und Mitschülern, ganz genau. Ja.
Okay. Ja, also total breit gefächert, merke ich jetzt schon bei den beiden Themen. Und Theresa, du hattest dich ja also Pauline, du hast es gerade gesagt mit so öffentlichem Druck. Du hast dich ja auch mit Regeln befasst, wie Regeln wohl Einfluss nehmen auf den Unterricht. Also es ging zumindest um Leistungskonstruktion. Genau. Was steckt dahinter?
Genau, also ganz vieles, was jetzt schon gesagt wurde, das steckt auch bei mir drin. Das überschneidet sich ganz viel auch mit Feedback. Ich habe im Prinzip untersucht, wie wird Leistung überhaupt konstruiert im mathematischen Anfangsunterricht? Also was gilt als Leistung? Wann gelten Jungen oder Mädchen als mathematisch leistend? Und da habe ich mich in der Auswertung vor allem auf zwei Bereiche konzentriert, einmal den regulativen und einmal den instruktionalen Diskurs. Der regulative Diskurs meint eben alles, was so verhaltensbezogen ist, während der instruktionale Diskurs sich halt auf das Wissen konzentriert, im Prinzip auf das Fachliche. Und da konnten wir eben ganz, ganz stark beobachten, dass quasi alles, was von den Lehrkräften als Leistung wahrgenommen wurde, also was eben entweder gelobt oder getadelt wurde, deshalb war ich auch so eng bei Verena, das war ganz viel verhaltensbezogen. Also die Lehrkräfte haben sehr, sehr viel reglementiert, wie die Schüler sich verhalten sollen. Also was da besonders Thema war, also was zu meinen Kategorien gehört hat, war zum Beispiel das leise Arbeiten. Das war Lehrkräften sehr, sehr wichtig. Also die leise Lernatmosphäre, das Melden, dann auch Ordnung zu halten, die Tische aufzuräumen, sich richtig hinzusetzen. Das waren alle so Dinge, die dazu gehört haben, während beim instruktionalen Diskurs auf der Wissensebene konnten wir auch viel beobachten, dass Lehrkräfte eben auch bestimmen, was jetzt als richtig und was als falsch gelten. Und manchmal auch man schon so durchhört, was wollen die jetzt eigentlich hören? Und also meine Untersuchung knüpft da wirklich an. Und im Endeffekt haben wir herausgefunden, wie auch gerade schon gesagt wurde, dass eben Mädchen so geschlechterstereotypmäßig eher schüchtern sind, sich sehr gut an Regeln halten können, eher ruhig sind. Und das hat sich halt auch in den Beobachtungen, aber auch in den Interviews bestärkt. Und Jungen sind eben häufiger auffallend, fordern viel Aufmerksamkeit ein, werden auch sehr, sehr häufig ermahnt, weil sie einfach gegen die Regeln verstoßen. Und jetzt würde man ja meinen, also so wie Leistung dann eigentlich konstruiert wird im Anfangsunterricht, würde es ja bedeuten, naja, also die Kinder, die sich gut an die Regeln halten und die gutes Verhalten zeigen, die gelten als leistend. Aber das wären in dem Fall ja eigentlich Mädchen. Und das war so das Spannende daran, dass man eigentlich gedacht hat, da ist einfach ein Widerspruch entstanden, weil man gesagt hat, okay, aber das würde ja bedeuten, dass Lehrkräfte eigentlich Mädchen als besonders leistend sehen müssten, was aber ja Untersuchungen nicht zeigen. Also es gibt eben Untersuchungen, die zeigen, dass Lehrkräfte höhere Leistungserwartungen an Jungen haben. Mhm. Und diesen Widerspruch, damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt, aber den konnte ich eben auch nicht lösen. Da greift einfach, also unsere Untersuchung nicht weit genug. Aber man kann halt eben vermuten, dass einfach einige Lehrkräfte aufgrund von eigener Geschlechterstereotype oder eben eigenen Lehrerbeliefs auch dann bestimmte Leistungserwartungen an Jungen und Mädchen haben. Aber das ist einfach ein Widerspruch, der da so entstanden ist und da müsste man dann vielleicht nochmal weiterführend forschen.
Man kann ja irgendwie auch daraus ableiten, dass es immer auch irgendwo dann was Subjektives ist, ne? Ja. Weil jeder hat ja andere Stereotype oder andere Vorurteile auch. Total spannend. Habt ihr die Lehrer eigentlich mal damit, ihnen das mal klar gemacht, was da eigentlich im Unterricht passiert? War denen das bewusst?
Also ich glaube, das Interesse von den Lehrkräften war gar nicht so groß da an dem, was wir da untersucht haben. Wir haben schon am Ende aufgelöst, womit wir uns beschäftigt haben in der Studie und es kam dann auch doch mal die Frage so, ach so, da müsste ich jetzt mal nachdenken, wie das bei mir war, was habt ihr denn da rausgefunden? Aber so stark wurde sich da jetzt im Nachhinein gar nicht mehr mit beschäftigt, glaube ich, von den Lehrkräften, auch wenn sie die Untersuchungen dann von uns zugeschickt bekommen haben und gelesen haben.
Okay. Wir haben die Lehrkräfte auch gefragt, wie schätzen Sie sich denn selbst ein? Also besonders loben Sie mehr Mädchen, mehr Jungen, und Sie waren immer nie, wir behandeln alle gleich. Und ich kann, glaube ich, für uns drei zusammenfassen, dass wir alle drei in unseren eigenen Forschungsbereichen herausgefunden haben, dass der Mathematikunterricht im Anfangsunterricht ganz stark die Jungen profitieren davon. Er ist ausgelegt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Jungen und weniger auf die der Mädchen.
Jetzt seid ihr ja alle drei im REF. Was bedeutet das denn für euch? Ihr habt daran ja geforscht und nehmt dieses Wissen ja mit in euren eigenen Unterricht. Was macht ihr jetzt anders, als ihr vielleicht gedacht hättet, dass ihr das tun würdet, bevor ihr diese Masterarbeit geschrieben habt?
Es ist schon so, dass man das immer im Hinterkopf hat. Also wenn ich Unterricht plane, dann denke ich schon immer darüber nach, entspricht dieses Lernarrangement jetzt dem, was ich in meiner Studie herausgefunden habe, was vielleicht für Jungen und Mädchen beide von Vorteil ist, oder bevorzuge ich gerade die Jungen damit? Man hat das schon immer im Hinterkopf und man plant auch seinen Unterricht damit. Aber trotzdem ist der Alltag in der Schule dann, glaube ich, doch noch mal weit weg von dem, was fachdidaktisch gefordert wird für Unterricht. Und deswegen das komplett umzusetzen, fällt einem dann vielleicht manchmal schwer.
Hat das denn auch Auswirkungen auf eure anderen Fächer? Jetzt Pauline und Verena, ihr habt beide Englisch noch dabei und du, Theresa, hast Sport dabei. Das lässt sich ja vielleicht auch auf andere Fächer übertragen.
Wie ist das da? Ja, also bei Sport ist das ein total großes Thema. Also man sagt ja ganz oft, Jungs sind sportlicher und auch viel sportinteressierter und Mädchen nicht. Und da festigen sich viele Geschlechterstereotype, und es ist auch, ich kann es sehr viel beobachten, ich kann es auch schon in der ersten Klasse beobachten, die Jungs spielen mehr mit Bällen, die Mädchen mehr mit Seilen und Reifen. Das sieht man einfach, und das ist auch, ich finde das manchmal schade, weil diese Geschlechterstereotype einfach so früh schon verankert sind. Ich versuche einfach nur in der Umsetzung meines Unterrichts, dass nicht mit einfließen zu lassen. Also da wirklich versuchen, offen zu sein. Und insofern, ich kann es schon ein bisschen übertragen, aber man befindet sich ständig in einem Dilemma. Also man muss sich auch manchmal selber daran erinnern, und man catcht sich manchmal, wo man denkt, ach nein, das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Also genau, aber es ist halt, das Bewusstsein ist da. Und ich finde, das ist schon total viel wert, und das ist schon die halbe Miete, weil wenn das Bewusstsein bei allen Lehrkräften da wäre, glaube ich, wären wir schon ein ganzes Stück weiter.
Okay. Also auch so ein bisschen dieser Appell an die Lehrer aktuell, an die Lehrer, die noch, also an die Lehrer der Zukunft, so ein bisschen da noch mehr drauf zu achten.
Ja, schon.
Auf jeden Fall. Ja. An alle Lehrer, auch die, die jetzt in Schule schon sind. Es wäre wichtig, dass man da auf genderbezogene Ungleichheiten in allen Fächern achtet. Das ist vielleicht für den Deutschunterricht andersrum. Damit haben wir uns jetzt speziell nicht beschäftigt, aber ja.
Ja, und auch für die Grundschule. Also ja. Es ist halt ganz viel, findet für Sekundarstufe statt, die Untersuchungen. Und da ist es vielleicht auch noch präsenter. Aber gerade im Grundschulbereich gibt es einfach wirklich kaum Untersuchungen. Jetzt Anfangsunterricht noch viel weniger Untersuchungen. Und ich glaube, manchmal versuchen sich Grundschullehrkräfte da noch so ein bisschen rauszuziehen. Aber auch da ist es schon präsent. Mhm. Und auch da, oder gerade da, wird teilweise ein Grundbaustein gelegt. Und deshalb auch da wirklich, das ist super wichtig.
Ja, ja. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickeln wird in den nächsten Jahren. Und ich kann mich bei euch erstmal bedanken, dass ihr hier beim Podcast wart. Ich finde, das sind super spannende Einblicke, die ihr uns da gegeben habt. Einfach mal wirklich so ein Thema rauszugreifen und mal in die Schule reinzugehen, zu gucken, wie läuft es da, und daraus eben auch so ein paar Punkte mal abzuleiten, was muss vielleicht auch verbessert werden. Ich wünsche euch erstmal alles Gute für euer REF. Das geht jetzt noch ein Jahr, soweit ich weiß. Mhm.
Genau.
Ungefähr. Und dass ihr da noch viele spannende Dinge auch erlebt und noch viel dazulernt. Und beglückwünsche euch auch nochmal zum Sonderpreis, den ihr durch die FABU bekommen habt. Ganz toll.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.